Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Zu welchen Einsichten ist der Moderator Thomas Gottschalk im etwas fortgeschrittenen Alter jetzt gekommen? Zum Beispiel beim Thema Ehe- und Patchwork-Beziehungen. Das schauen wir uns gleich an in dieser Sendung. Wenn man auf die aktuelle Bestsellerliste guckt, dann kann man ein Déjà-vu haben, dann kann man denken, hä, das habe ich doch schon mal genau so gesehen. Auf Platz 1 steht da gerade das Buch Herbstbunt, ein autobiografisches Buch des Moderators Thomas Gottschalk. Und genauso sah das im April 2015 auch aus. Da stand auf Platz 1 der Bestsellerliste die Autobiografie von Thomas Gottschalk. Ganz ähnlicher Titel damals, nämlich Herbstblond. Wir kommen also von blond zu bunt. Den Fall schauen wir uns an in unserer Lesart Rubrik aus den Listen mit unserer Redakteurin Stefanie von Oppen. Also dieses Buch jetzt, was ist denn das jetzt für eins?
Ja, also diesmal beschäftigt er sich ganz explizit mit seinem Altern und wie er für seinen Körper sorgt, was er für Erfahrungen im Laufe seines Lebens gemacht hat, welche neuen Erkenntnisse er gesammelt hat. Also er geht regelmäßig zum Fitness, er macht Intervallfasten, also der Bauch geht dann trotzdem nicht ganz weg, aber dennoch, er ist wirklich ganz diszipliniert und konsequent. Und er hat im Laufe seines Lebens doch tatsächlich erkannt, dass es zum Beispiel okay ist, wenn Männer sich in der Öffentlichkeit küssen, dass auch Patchwork-Familien in Ordnung sind, dass Menschen sich eben auch mal trennen. Er setzt sich mit Handys, mit Internet, mit den sozialen Medien auseinander. Er gibt zu, dass er als alter Fernsehmensch zum Serienjunkie geworden ist. Und er betreibt jede Menge Name-Dropping, erzählt ausführlich von seinem abgebrannten Haus in Malibu und ganz wichtig von seiner neuen großen Liebe.
Ah, und warum so ein Buch ein Bestseller wird, das liegt eigentlich auf der Hand, oder? Also Thomas Gottschalk kennt wahrscheinlich jeder, zumindest der über 30 ist in diesem Land. Und der Erfolg des ersten Buches hat natürlich auch was zu tun mit dem Erfolg dieses Buches. Jetzt kommen wir doch gleich mal zu der Frage, sollte man es denn lesen?
Naja, also wer so ganz eins sein möchte mit sich und der Welt, sollte es vielleicht schon lesen, weil er gibt einem wirklich das Gefühl, dass er so ganz menschlich ist. Also er ist auf eine kumpelige Weise selbstironisch, räumt ein, dass er auch manchmal lügt und sich manchmal selbst betrügt und es mit seinem Selbstbewusstsein auch nicht immer zum Besten steht. Also der Super-Effekt ist irgendwie, der Tommy ist ja einer so wie du und ich und spricht mir sowas von aus der Seele. Aber ehrlich gesagt, aus meiner Seele spricht er, also er spricht schon auch ein bisschen aus meiner Seele, aber ich muss dieses Buch wirklich nicht lesen, weil ich es einfach unglaublich klischeehaft geschrieben finde. Und irgendwie denke ich, meine Güte, Thomas Gottschalk ist ein toller Entertainer, das erkenne ich sehr an. Aber ich frage mich wirklich, warum muss er auch noch Bücher schreiben? Na gut, ich muss das Buch ja nicht lesen, aber ich musste es in diesem Fall lesen. Ja. Und ich war wirklich ein bisschen genervt teilweise, weil er doch sehr selbstgefällig schreibt und auch Details schreibt, die ich nicht alle wissen muss. Also, dass er zum Beispiel trotz Null-Diät Kaffeeweißer in seinen Kaffee tut und welche Rolle Barbara Schöneberger oder Heidi Klum in seinem Leben spielen. Also, ich will das zumindest alles nicht wissen. Darum sage ich jetzt mal ganz fair, aus meiner persönlichen Perspektive ist das wirklich überhaupt nicht das Buch, was ich unbedingt lesen möchte. Aber ich kann mir gut vorstellen, warum es dann doch viele Leute mögen. Und sie sollen es bitte schön lesen. Nur vielleicht ist es dann auch wirklich gut mal mit Tommy Gottschalk Büchern. Also Herbstbunt könnte vielleicht mal das allerletzte von ihm sein.
Herbstbunt, Platz 1 der Bestsellerliste. Das Buch von Thomas Gottschalk im Heine Verlag ist das erschienen, für 20 Euro zu haben. Besten Dank an Stefanie von Oppen. In der Familie von Mark Terkesides wurde oft über die Vergangenheit gestritten und auch davon erzählt der Autor in seinem neuen Buch mit dem Titel Wessen Erinnerung zählt? Koloniale Vergangenheit und Rassismus heute. In dem Buch geht es um die Wiederkehr der deutschen Kolonialgeschichte in Namibia, in Kamerun, Ruanda, aber auch um die Geschichte der deutschen Besetzung in Polen und Griechenland. Der Autor ist jetzt hier im Studio, also Herr Terkesides, seien Sie willkommen.
Hallo.
In der Einleitung zu Ihrem Buch, da erzählen Sie schon vom sozusagen geschichtspolitischen Streit in Ihrer Familie. Wer hat denn da mit wem warum gestritten?
Ja, meine Eltern haben über den Zweiten Weltkrieg sehr viel gestritten, weil sie da an verschiedenen Stellen in Europa gewesen sind. Also meine Mutter war die Tochter so eines kleinen Beamten in einer rheinländischen Mittelstadt und durfte sozusagen mit den deutschen Besatzungstruppen nach Belgien ausrücken, weil der dort zu tun hatte. Zur gleichen Zeit, wo mein Vater in Athen war und sozusagen die deutsche Besatzung hat aushalten müssen am eigenen Leibe. Und darüber gab es dann ganz viel Streit. Und meine Mutter, die war eine sehr dominante dominante Figur und die hat dann sozusagen auch diesen Streit immer dominiert, auch sozusagen viel über die Bombardierungen geredet und wie wir gehungert haben und so weiter. Und mein Vater, der hat dann immer so knörterig in der Ecke gesessen und gesagt, was weißt du denn vom Hunger? Ja, wir haben in Athen die Hungertoten auf der Straße gesehen und du hast überhaupt keine Ahnung davon, wie es eigentlich war. Und dann hat meine Mutter trotzdem wieder losgelegt und es war sozusagen ein Dauerstreit, der sich irgendwie über die Jahre immer wieder hinzog.
Also der Vater kommt aus einer griechischen Familie, ja, um das ganz klar zu machen. Und Sie erzählen auch von einem griechisch-deutschen Schlüsselerlebnis, das in Ihrer Familie oft erzählt wurde, eine Geschichte aus dem Jahr 1941. Was ist denn da passiert?
Ja, das wurde sozusagen im griechischen Teil der Familie immer wieder hin und her gegeben, weil also mein Vater, dessen Familie kam eigentlich aus einem Ort in der Nähe von Piräus, da wurde es aber unruhig während des Krieges, sodass sich alle in das eher ländliche Haidari zurückgezogen haben. Und dort war eine deutsche Kaserne, dort ist ein deutsches Konzentrationslager gewesen, von dem im Übrigen immer noch was steht. Also Frank-Walter Steinmeier hat das kürzlich mal besucht und dort drang dann eines Nachts sozusagen in dieses Haus, wo die zu siebt in einem Raum geschlafen haben, ein deutscher Offizier mit einer Waffe ein. Der war vollkommen betrunken und sozusagen das war für die so ein Schlüsselerlebnis, dass sozusagen jemand mit einer Waffe in das Haus eindringt und sozusagen dort verrückt spielt und der hat dann die Kinder gesehen. Und sozusagen für die Kinder war es dann ganz schlimm, der hat die dann aufstellen lassen und hat dann davon erzählt, dass seine Kinder gerade umgekommen sind bei einem Luftangriff und ähnliches. Aber das war so ein Erlebnis, dass sozusagen das bei den Brüdern von meinem Vater auch immer so diese Tränendrüsen-Sache ausgelöst. Das war hochemotional.
Sie erzählen diese Geschichten ja auch, um einerseits das deutsch-griechische Verhältnis zu beleuchten, auch um zu zeigen, was für andere Erinnerungen zum Beispiel an solche Geschichten da sein können, zum Beispiel bei Ihnen, der Sie in Deutschland leben. Ich muss sagen, mir ging es beim Lesen so, dass ich dachte, warum weiß ich eigentlich so wenig davon, von all dem, was Deutsche in Griechenland getan haben? Ich würde sagen, das ist sehr wenig präsent in Deutschland. Oder wie sehen Sie das oder was denken Sie auch, warum das so ist?
Naja, ich glaube, dass sozusagen, also erstmal finde ich es ja super, dass diese Kolonialgeschichte jetzt auch auf Druck dieser ganzen Postkolonialvereine und Initiativen von schwarzen Menschen in Deutschland und so weiter wieder auf der Tagesordnung gelandet ist. Also über die afrikanischen Kolonien haben wir ja auch nie geredet. Also im Vordergrund hat im Großen und Ganzen immer natürlich auch wegen der Ungeheuerlichkeit des Verbrechens der Holocaust gestanden. Das ist auch absolut verständlich und richtig. Aber jetzt sehen wir sozusagen noch andere Teile der Geschichte. Und jetzt sehen wir die afrikanischen Kolonien. Ich habe aber auch gedacht, okay, die ganze europäische Geschichte fehlt eigentlich. Also 150 Jahre waren Teile Polens, Teil von Preußen oder dem Deutschen Reich. Das nennen wir nicht Kolonien. Warum eigentlich nicht? Es gab sozusagen eine Strategie von Deutschland aus, vom Deutschen Reich aus, Südosteuropa, das Osmanische Reich bis hin nach Afghanistan sozusagen in ein deutsch geführtes Mitteleuropa zu integrieren.
Das nennen Sie auch mal oder greifen was auf, ein deutsches Indien, sagen Sie jetzt, im Blick auf Großbritannien.
Ja, das war sozusagen der Landweg nach Indien, genau. Ja, ja. Mit der Bagdadbahn sozusagen als Verbindungsstück, die durch das Osmanische Reich führen sollte. Und darin spielen viele südosteuropäische Länder eine Rolle. Und im Grunde ist das so eine Softpower, wie ein amerikanischer Historiker kürzlich mal gesagt hat. Also man hat versucht, durch Export, durch Import, durch Kultur sozusagen so eine Art moralische Eroberung zu tätigen. Also Länder sozusagen abhängig vom Deutschen Reich zu machen.
Das ist sozusagen ein anderer Begriff von Kolonie, den Sie da stark machen wollen. Jetzt, wenn Sie schauen, wie sind eigentlich die Beziehungen von Deutschland zu Griechenland, würden Sie sagen, Griechenland war, ja was, eine Art Kolonie für Deutschland?
Naja, manche bezeichnen das als kryptokolonial. Im Grunde kann man aber sagen, das war ein Raum von Halbabhängigkeit, wenn man so will. Und im Grunde kann man sagen, es gibt eine postimperiale Beziehung mit Griechenland. Also es gibt eine lange Geschichte sozusagen über den eben Export und Import, den Machtbereich auszudehnen. Es gibt sozusagen die Beanspruchung der Antike als Teil des eigentlich deutschen Erbes, dieser Philhellenismus, der Ende des 18. Jahrhunderts gewesen ist. Es gab sozusagen den Moment, sich am griechischen Befreiungskampf zu beteiligen, weil man diesen Griechen unter die Arme greifen wollte. Es gab die Herrschaft Otto I. nach der Unabhängigkeit Unabhängigkeit ein bayerischer König. Die ersten Gesetzbücher Griechenlands wurden auf Deutsch verfasst und dann ins Griechische übersetzt. Also ich kann jetzt eine lange Geschichte aufbauen, sozusagen diese Verbindung Abhängigkeiten geschaffen hat.
Und wenn man die ein bisschen die Gegenwart zieht, würden Sie sagen, dass in dem, was passierte um die Finanzkrise und um die Verschuldung Griechenlands und den Einfluss Europas dann darauf, dass auch da so ein kolonialer Blick Deutschlands auch auf Griechenland eine Rolle gespielt hat?
Ja, leider unbedingt. Also wenn man in die Geschichte guckt, ist das so. Also Griechenland war ja schon mal pleite 1893 und musste sozusagen Finanzkontrolle der Europäer akzeptieren. Und da gab es dann sozusagen so Leute wie Friedrich Naumann, nachdem ja heute noch die FDP-Stiftung benannt ist, die dann dahin gefahren sind und gesagt haben, ja, die Griechen, die sind irgendwie nur die armen Verwandten einer ehemals großen Nation und jetzt sind sie elastisch und biegsam, aber nicht straff und irgendwann muss ein fester Wille kommen und ihnen wieder eine Richtung geben. Und da spürt man ja sozusagen diese ganze Überlegenheit, die sich darin äußert. Und das Gleiche, ganz viele ähnliche Dinge kommen dann während der Schuldenkrise wieder hoch, wo man sagt, der Schulden hat, der hat quasi auch Schuld auf sich geladen. Ist eine moralische Verfehlung, es ist ein mieser Charakter.
Jetzt haben wir länger über Griechenland gesprochen. Das ist ein Beispiel aus Ihrem Buch. Sie, ich habe es vorhin schon mal gesagt, schauen sich ganz viele Kolonialgeschichten Deutschlands an und Sie sagen an einer Stelle, Ihr 200-Seiten-Buch, das sei mehr ein Denkanstoß als eine historische Abhandlung. Ich finde das mit dem Denkanstoß eigentlich ein bisschen einerseits zu tief gestapelt, weil ich wahnsinnig viel gelernt habe aus Ihrem Buch. Andererseits stimmt das aber auch unbedingt mit den Denkanstößen, weil sie ganz vieles so in Bewegung bringen im Denken. Nur mal ein Beispiel zu nehmen. Wir beschäftigen uns sehr oft mit Literatur in dieser Sendung. Sie schauen einmal so eine kurze Nebenpassage auf Theodor Fontane und seinen berühmten Effi Briest-Roman und fragen sich, was wäre, wenn man den postkolonial sozusagen lesen würde? Was würde man dann sehen?
Ja, damit befasse ich mich gerade, weil da werde ich noch einen Vortrag drüber halten, weil mich das wirklich interessiert. Also tatsächlich ist es so, dass immer wieder betont wurde, dass Fontane sehr viel über Polen gesprochen hat oder die polnischsprachigen Bereiche von Preußen und dem Deutschen Reich. Aber das wurde immer nur so als die nationalen Stereotype in Fontanes Werk betrachtet. Tatsächlich ist das aber eine postkoloniale Beziehung, die zu diesen besetzten Gebieten aufgenommen worden ist. Und das kommt in den Romanen auch zum Tragen. Also wenn Effi Briest sich in Major von Krampas verliebt, in Fontanes letztendlich berühmtesten Roman, dann wird dieser von Krampas geschildert als halber Pole. Da ist jetzt unklar, ob das nur eine Bezeichnung für den ist oder ob der wirklich halber Pole ist, aber das steht in Verbindung mit dessen Leichtsinnigkeit, mit dessen sozusagen, ich habe hier viele Liebschaften und mit seiner polnischen Wirtschaft und allen Klischees, die es sozusagen über Polen gab. Und Effi verliebt sich in diesen Halodri, sozusagen scheitert daran und muss sterben und sozusagen die preußische Werteordnung wird wiederhergestellt über den Ausflug ins sozusagen negativ, dann aber für die Befreiung positive polnische und dann geht es wieder zurück in die alte Ordnung. Das können wir bei Fontane überall sehen.
Das einen Denkanschluss, einen anderen sehr wichtigen, der auch in die Zukunft weist, fand ich in Ihrem Buch. Es wird ja gerade in diesem Diskursraum postkoloniale Geschichte Deutschland sehr viel jetzt über die Rückgabe von Kulturgütern geredet und Sie schreiben da, die Forderung nach der Rückgabe von Objekten könnten eigentlich ein Anlass zur Freude sein. Sonst reden wir immer über Verluste. Warum war jetzt ein Anlass zur Freude?
Nee, ich sag's mal ganz despektierlich. Ja. Also die deutschen Museen sind sozusagen in der Lage, 1% ihres Bestandes in der Dauerausstellung auszustellen. 1%. Also 99% bekommen wir nie zu sehen. Das lagert irgendwo in irgendwelchen Archiven. Der Moment, wo etwas zurückgefordert wird, ist natürlich immer der Moment, in dem man auch mal wieder was aus dem Archiv holen kann. In dem man sich austauschen kann mit Leuten darüber, was die diesem Objekt für einen sozialen Wert beimessen. Und das, deswegen sage ich, das ist ein Grund zur Freude, weil man irgendwie den Moment hat, dass man das Archiv nochmal aufarbeiten, durchqueren kann, Diskussionen führen kann, beleben kann.
Ein Denkanstoß aus dem Buch Wessen Erinnerung zählt koloniale Vergangenheit und Rassismus heute von Mark Terkesidis. Im Hoffmann und Campe Verlag ist das erschienen. Danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Die Stadt Dortmund hat sich gestern entschieden, der Nelly-Sachs-Preis, der geht doch nicht an die britisch-pakistanische Autorin Camila Shamsi. Die Autorin hat sich an Boykottaufrufen gegen Israel beteiligt. Deshalb fanden es viele hochproblematisch, sie zu ehren mit einem Preis, der nach einer jüdischen Schriftstellerin benannt ist. Wir haben bei der Stadt Dortmund und auch bei der Preisjury nachgefragt, ob uns jemand diese neue Entscheidung gegen Camila Shamsi erklären würde. Da war leider niemand dazu bereit. Unser Kollege Kollege Michael Köhler kommentiert jetzt die Entscheidung zum Nelly-Sachs-Preis.
Ist die Jury eingeknickt? Hat sie sich der öffentlichen Kritik gebeugt? Hat sie kein Rückgrat? Ist das eine Hexenjagd? Nein. Jury und Stadt haben das einzig Richtige getan. Vielleicht ein bisschen spät, aber noch rechtzeitig. Sie haben damit Schaden von sich, der Stadt und der Namenspatronin, der jüdischen Literaturnobelpreisträgerin Nelly Sachs, abgewendet. Man stelle sich mal einen Moment lang die Meldungen im In- und Ausland vor. Dortmund ehrt Antisemitin. Stadt, Land und Bund wären blamiert. Ob sich deshalb die Jury auflösen muss, sollen die Betroffenen selbst entscheiden. Wissen hätte man es aber schon können. Denn nach zahlreichen Fällen dieser Art gehört diese Frage gefälligst zuerst geklärt. Wie koscher ist unsere Preisträgerin? Es kommt schließlich nicht zum ersten Mal vor. Erinnert sei an die jüdisch-amerikanische Philosophin Judith Butler, die 2012 den Adorno-Preis bekam. Sie unterstützte die gewaltlosen Aktionen der BDS-Bewegung Boycott, Divestment and Sanctions. Butler bekam trotz Einwänden und Kritik den Adorno-Preis der Stadt Frankfurt in Hessen. Kritik an Israels Politik ist fraglos erlaubt, aber auch Kritik an den Kritikern. Nicht jeder BDS-Unterstützerin ist antisemitisch, so viel ist klar. Ihm und ihr muss nur klar sein, dass es der BDS ist. Auch wenn BDS das Existenzrecht Israels nicht anzweifelt, so ruft die Bewegung dazu auf, Unternehmerinnen, Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen aus Israel zu boykottieren. Warum? Weil sie Juden sind. Erst Mitte Mai dieses Jahres hat der Deutsche Bundestag einen gemeinsamen überfraktionellen Antrag, ohne AfD allerdings, mit dem Titel BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten, Antisemitismus bekämpfen, angenommen. Der Bundestag verurteilt darin Boykottaufrufe gegen Israel. Auch die Regierung des kulturfreundlichen NRW-Regierungschefs Armin Laschet und seiner Kulturministerin hat sich ausdrücklich gegen die BDS-Bewegung ausgesprochen. Zuletzt stand Ruhr-Triennale-Intendantin Stefanie Karp in der Kritik. Ihr drohte der Rausschmiss, weil sie im Sommer 2018 die BDS-unterstützende Band Young Fathers einlud. Es geht in diesen Fällen nicht um Kunst- und Meinungsfreiheit, sondern um deutsche Staatsräson. Dazu zählt, BDS-Ansichten keinen Boden zu bereiten. Immerhin hat Dortmund eine Vereinbarung zur Bekämpfung von Antisemitismus unterzeichnet. Denn auch in ihrer Stadt gibt es einen nicht geringen Anteil an Neonazis. Das alles sind Gründe, die gegen die Preisvergabe an Camila Chemsi sprechen. Da kann keine noch so gute britisch-pakistanisch-muslimische Autorin ausgezeichnet werden, die ihre Bücher in Israel nicht veröffentlichen will und die BDS-Bewegung aktiv unterstützt. Das widerspricht ausdrücklich der Satzung des Nelly-Sachs-Preises. Kommenden Freitag spricht Landesvater Armin Laschet im jüdischen Tempel zum 60. Jahrestag der Wiedereinweihung der großen Kölner Synagoge. Er tut es in Anwesenheit von Josef Schuster, des Zentralratspräsidenten der Juden in Deutschland. Unausdenkbar, was passiert wäre, wenn knapp 100 Kilometer weiter in seinem Land eine BDS-Aktivistin offiziell geehrt würde. Nur so ein bisschen Antisemitismus gibt es nicht.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Bei uns ist jetzt ein Buch erschienen mit der Lebensgeschichte von Chaim Cohn. Das ist eine Geschichte zwischen Deutschland und Israel. Chaim Cohn wurde 1911 in Lübeck geboren. Später war er Justizminister in Israel und Richter am obersten Gerichtshof des Landes. Carsten Huck hat Chaim Cohns Autobiografie gelesen. Aus meinem Leben ist der schlichte Titel. Und wir müssen jetzt im Sinne der Wahrhaftigkeit zugeben, dass sie so ein bisschen vorgeprägt sind, was Chaim Cohn angeht, weil sie ihm mal begegnet sind und das offenbar sehr eindrücklich war.
Ja, in der Tat. Ich bin ihm einige Jahre vor seinem Tod begegnet. Ich habe damals recherchiert für einen Film über Jeckes, deutsche Juden in Israel. Und Chaim Cohn war einer der würdigsten und eindrucksvollsten Vertreter dieser Spezies, kann man ja sagen, der eine ausgeprägte Geistigkeit mit einem unglaublichen Pragmatismus im Handeln verbunden hat, der hochgebildet war, der spirituell interessiert und geprägt war und der gleichzeitig aber einfach auch Fakten schaffte als Richter, der das Justizsystem Israels mit aufgebaut hat und das im besten Sinne. Also es war eine ganz beeindruckende Begegnung und ich bin danach dann nach Hause gegangen und hatte das Gefühl, also ich schwebe und habe ein Treffen gehabt, was es in der Form eigentlich nicht wieder gab, also bei den unzähligen Interviews, die ich geführt habe.
Und mit diesem tiefen Eindruck sind Sie jetzt reingegangen in dieses Buch. Was für eine Art Autobiografie hat denn dieser Jurist Chaim Cohen da geschrieben?
Ja, auch das ist interessant. Es ist keine Autobiografie, die Lebensstationen chronologisch abarbeitet, sondern er hat dieses Buch in knapp 30 Kapitel unterteilt und diese Kapitel tragen Überschriften. Da gibt es dann Agnostizismus, Zionismus, Jesus, Todesstrafe, rabbinische Rechtsprechung. Also alles Dinge, die ihn in seinem Leben sehr bewegt und beschäftigt haben. Und es sind Themenschwerpunkte. Und anhand dieser Themen erzählt er über sein Leben, aber nimmt sich immer im Grunde zurück, stellt die Sache in den Vordergrund, um die es da geht und positioniert sich zu dieser Sache. Also unter dem Stichwort Jesus zum Beispiel, er hat auch ein Buch geschrieben über den Prozess Jesus, in dem er nachweist, dass die Römer Jesus quasi verurteilt haben und die Juden ihn eigentlich retten wollten vor diesem Prozess, also wo er auch nochmal mit diesem Mythos aufräumt und das aus juristischer Sicht. Mhm. Also da spürt man dann auch ganz deutlich diese Person und Persönlichkeit Chaim Cohen.
In vielen Autobiografien nimmt ja die Kindheit einen ganz großen Raum ein. Jetzt bei der Art Autobiografie, von der Sie jetzt erzählt haben, könnte ich mir vorstellen, dass das hier gar nicht so groß geschildert wird. Aus was für einer Welt kam denn Chaim Cohen?
Ja doch, also er steigt ein tatsächlich mit seiner Kindheit, weil die prägend und entscheidend für seinen Lebensweg war. Er kommt aus einer bedeutenden deutschen Rabbinerfamilie. Er hat bei seinem Großvater Salomon Karlebach, der in Lübeck in der Bürgerschaft saß und dort die jüdische Gemeinde geleitet hat, als Dreijähriger bereits Unterricht in der Tora bekommen, ist tatsächlich da an das Erbe des Judentums herangeführt worden, auch an die Religiosität. Und das war ganz entscheidend für ihn. Also er selber wollte auch Rabbiner werden und ist dann abtrünnig geworden später, weil er nämlich das, wie er dann auch sagte, also gelernt hat, selbstständig und frei zu denken. Und er wurde zum Agnostizisten. Er hat nicht mehr die göttlichen Gebote eingehalten, obwohl er tatsächlich sehr stark als Kind geprägt war. In diesem Haushalt gab es eben eine ganz tolle Verbindung von Judentum, tiefer Religiosität, Spiritualität und deutscher Kultur. Also sein Großvater hat eben nicht nur die Tora gelehrt, sondern auch in einem Buch als Ratgeber für das jüdische Haus empfohlen, man möge doch die Werke von Goethe, Schiller, Kleist und Shakespeare lesen.
Und was Sie gerade gesagt haben, dass er dann aber doch als Sohn eines Rabbiners zum Agnostizisten wurde, ist das denn eingegangen in seine Praxis dann auch als Jurist, ja auch in diesen sehr verantwortlichen Positionen, in denen er war?
Ja, unbedingt, es ist eingegangen und deswegen war er auch so besonders, weil er nämlich das rabbinische Recht verstand und verbinden konnte mit englischem Recht, mit dem Aufbau eines Justizsystems in Israel. Als der Staat gegründet wurde, war das natürlich ganz großartig, so einen Mann zu haben, der einen religiösen Hintergrund hatte, aber versucht hat, die rabbinische Gesetzgebung anzupassen an die Gegebenheiten und Erfordernisse in einem modernen Staat. Und er hat immer versucht, einen Ausgleich zu finden zwischen den, Wünschen und Bedürfnissen der orthodoxen, der religiösen Juden und eben der säkularen. Und da war er so ein Scharnier und hat da sehr viel erreicht. Also einerseits die Bedürfnisse zu verstehen der anderen, aber auch zu sagen, das ist eine Gesetzgebung, die ist tausende von Jahren alt und die hat jetzt in diesem neuen Staat eigentlich, da müssen wir sie ändern, weil sie entspricht nicht mehr unserer Lebensweise. Bei aller Beachtung und Berücksichtigung der tiefen Verbundenheit mit diesem jüdischen Glauben und seinem Rechtssystem.
Das ist ja alles hochinteressanter Stoff, von dem Sie da erzählen. Und Sie haben auch schon erzählt, was für ein beeindruckender Mann das war. Die Frage bleibt trotzdem, bringt er das denn in ein Buch? Also wie plastisch werden seine Lebenserinnerungen in diesem Buch?
Sie sind sehr konkret. Die Person Chaim Cohen kann man verstehen über seine Arbeit, über sein Wirken. Dadurch ist es eine Autobiografie. Ich habe es gerade schon mal gesagt, er stellt die Sache in den Vordergrund. Dadurch porträtiert er sich selber, sehr bescheiden, sehr zurückgenommen. Es ist keine Autobiografie, in der es um private Dinge geht, wenn sie nicht sein Arbeiten und sein Wirken und seine Geistigkeit betreffen. Insofern wird viel argumentiert auch. Er war ein Mann des Wortes, der Ton immer maßvoll, in der Sache immer entschieden. Und das ist eigentlich die große Stärke dieses Buches. Man versteht, was es bedeutet, das Wort ernst zu nehmen und was es bedeutet, zu argumentieren. Und dass das die Grundlage ist, tatsächlich zusammenzukommen und Zivilisation zu schaffen.
In dem Buch Aus meinem Leben, die Autobiografie von Chaim Cohn, im Surkamp Verlag erschienen. 28 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Carsten Huck. Ein neues Buch, das verspricht einen sehr beherzten Zugriff auf die Zustände in unserem Land. Das Buch Kein schöner Land mit dem Untertitel Angriff der Acht auf die deutsche Gegenwart. Acht Autorinnen und Autoren schreiben da über deutsche Kultur, also über ein sehr umkämpftes Feld zwischen Leitkultur und einer Kultur der Vielheit. Gestern Abend haben vier dieser Angreifer ihr Buch im Hamburger Thalia Theater vorgestellt und Klaas Christoffersen hat dazugehört.
Kurz zum Prozedere. Wir gehen jetzt mehr oder weniger nacheinander die einzelnen Themen an und fangen mit dem Thema Essen und Esskultur in Deutschland an.
Der Moderator des Abends, Tagesschau-Journalist Ralf Baudach, sitzt auf einem rotbezogenen Sessel in der Spielstätte des Hamburger Thalia-Theaters in der Gaußstraße und wünscht sich einen lebhaften Abend.
Dann bin ich mir sicher, brennt es Ihnen hoffentlich nicht im Magen, sondern unter den Nägeln, mit ihm auch mal kurz in Dialog zu treten. Wie Sie das sehen, denn streitbar sind alle Autoren.
Auf einem großen roten Sofa und Baudach gegenüber in einem Sessel sitzen die vier kritischen Geister, die ihre Beiträge aus dem Band Kein schöner Land vorstellen und diskutieren sollen. Im Hintergrund steht noch eine Lampe mit orangefarbenem Stoffschirm und ein gemütlicher Teppich liegt auf der Bühne. Die wohl bewusst biedere Szenerie für einen Abend, an dem es um eine Bestandsaufnahme deutscher Gegenwartskultur gehen soll. Der Journalist und Initiator des Buchprojektes, Leander Steinkopf, echauffiert sich über billigen Prosecco bei feierlichen Anlässen.
Dieser Stoff wird vergoren für den sicheren Kater 16-jähriger Samstagstrinkerin. Sollte sich eine Erfolgsfeier nicht von einer Körperstrafe unterscheiden? Nein, man ist schmerzfrei. Bei Champagnerstimmung lässt man Plastikkorken knallen.
Steinkopf hat sich mit dem Verhältnis der Deutschen zur Nahrung beschäftigt. Und dieses Schwanke zwischen Billigmeierei und Fetischisierung. Genuss komme da zu kurz. Dabei eigne sich genau dafür doch ein so typisch deutsches Gericht wie ein Jägerschnitzel optimal, setzt Leander Steinkopf Moderator Ralf Baudach auseinander.
In dem Sinne ist das Jägerschnitzel eine Utopie für Deutschland.
Okay. Ja, das ist ein Statement. In eurem Buch klingt immer mal wieder ein bisschen an, dass eigentlich das Zeitalter der Ironie vorbei sei. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern du diese Aussage unironisch meinst.
So lustig das sein mag und so gut Steinkopf in seinem Text etwa die beschämenden Jagdszenen an den Buffets dieses Landes beschreibt, so sehr bleibt doch der Nachgeschmack eines schon oft gehörten Klischees. Die zum Genießen unfähigen Deutschen, die Essen und Trinken nicht gebührend wertschätzen. Auch das Publikum hat Vorbehalte.
Ich frage mich, ob das wirklich alles so typisch deutsch ist.
Wenn man sich in Musik, Oper, Theater und Kunst ausdrücken kann, wer braucht dann noch die Oberfläche der Bekleidung?
Einem ähnlichen Nationalklischee spürt die Modejournalistin Quinn Tran im Fall der Kleidung nach. Auch die gelte in Deutschland nicht viel und wer auf das eigene Äußere achte, werde skeptisch beäugt. Oberflächenfeindlichkeit nennt Tran das und ergründet diese in ihrem Text soziologisch klug. Sie fordert von ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern gar nicht ein, dass diese sich schöner anziehen, sondern ihr geht es um etwas anderes, wie sie bei dem Abend in Hamburg betont.
Ich würde mir von Deutschland oder von den Deutschen oder von der deutschen Öffentlichkeit, man nenne es wie man mag, eine größere Akzeptanz erhoffen gegenüber Dingen, die man vielleicht früher als frivol wahrgenommen hätte. Eine größere Akzeptanz gegenüber Paradiesvögeln, eine größere Akzeptanz gegenüber Menschen, die eben in kurzen Röcken oder parfümiert durch das Büro laufen, ohne dass gleich nur über das Erscheinungsbild dieser Person gesprochen wird.
Danach liefern der Musikjournalist Daniel Gerhardt und der Theaterkritiker und Romanautor Simon Strauss präzise Gegenwartsdiagnosen zu ihren Themenfeldern Popmusik und Theater in Deutschland, aber ohne das Klischee-Etikett typisch deutsch. Theaterkritiker Strauß etwa findet den Trend zum Ausstellen realer Identitäten und zum hektischen Aufgreifen tagesaktueller Themen auf deutschen Bühnen problematisch und setzt dem entgegen:
Das radikale Bekenntnis zum Unrealistischen und Gegenweltlichen des Theaters. Denn hier liegt doch eine seiner größten Stärken. In dem Moment, wo ein Satz, eine Geste auf einmal alle Regeln auf den Kopf stellt und einen mitreißt in fremde Welten. Um solche Alteritätserfahrungen geht es und um die direkte Augenblicklichkeit, die auf der Bühne anders, stärker wirkt als im Film oder in der Serie, weil man den Bildern eben beim Entstehen zuschauen kann.
Ein Angriff auf die deutsche Gegenwart ist all das zwar nicht, wie es der Untertitel des Buches verspricht, aber immerhin erschaffen die Autoren in ihren besten Momenten ein Panorama, in dem man das eigene Land in einem etwas anderen Licht sehen kann.
Das Buch »Kein schöner Landangriff, der Acht auf die deutsche Gegenwart«. Die Autorinnen und Autoren gehen jetzt mit dem Buch auf eine kleine Tournee. Die nächsten Stationen sind Ravensburg und Berlin.